Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Vor uns liegt ein Stapel Material, den du uns geschickt hast, ein Artikel aus einem Online-Kurs und ein wirklich umfassender Wikipedia-Eintrag. Alles über eine Person, die jeder zu kennen glaubt, Martin Luther King Jr.
Absolut.
Und das ist ja genau der Punkt. Fast jeder kennt diese vier Worte. I have a dream.
Klar.
Aber die sind so ikonisch geworden, dass sie fast den Mann dahinter verdecken. Wir wollen heute also fragen, wer war dieser Mann wirklich? Nicht die Ikone, sondern der Stratege. Wie sah die Welt aus, die er so radikal verändern wollte? Und was waren die kalkulierten Schritte, die zu Gesetzen führten, die das Gesicht Amerikas für immer verändert haben?
Genau das ist unsere Mission heute. Wir wollen mal hinter das Denkmal blicken. Und deine Quellen erlauben uns, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Wir analysieren seine Taktiken des gewaltfreien Widerstands, die ja alles andere als passiv waren.
Überhaupt nicht, nein.
Wir tauchen ein in die intellektuellen Einflüsse, die ihn geformt haben. Von Gandhi bis zu, überraschenden Namen wie Karl Marx. Und wir beleuchten die massiven Widerstände, die ihm entgegenschlugen. Nicht nur von Rassisten auf der Straße, sondern auch von der höchsten Ebene des Staates.
Okay, lass uns direkt einsteigen. Um King und seinen Kampf zu verstehen, müssen wir erstmal das Amerika der 1950er und 60er Jahre verstehen, vor allem den Süden. Deine Quellen malen da ein ziemlich düsteres Bild einer Gesellschaft, die auf Rassentrennung, der sogenannten Segregation, aufgebaut war.
Ja.
Das war ja nicht nur eine gesellschaftliche Konvention, das war Gesetz.
Absolut. Das waren die Jim Crow-Besitze. Und das muss man sich wirklich plastisch vorstellen. Deine Unterlagen beschreiben das ja eindrücklich. Getrennte Schulen, die systematisch schlechter ausgestattet waren, getrennte Bereiche in Bussen, getrennte öffentliche Toiletten, Restaurants.
Sogar getrennte Trinkbrunnen.
Ja, sogar getrennte Trinkbrunnen und Waschbecken. Es war ein System, das darauf ausgelegt war, die afroamerikanische Bevölkerung täglich an ihren angeblich untergeordneten Status zu erinnern.
Aber es ging ja weit über diese täglichen Demütigungen hinaus. Was in deinen Unterlagen sofort ins Auge springt, ist die systematische, politische und wirtschaftliche Unterdrückung.
Genau. Das ist der entscheidende Punkt. Es ging nicht nur um Trennung. Es ging um Macht. Die Quellen nennen explizit Wahlrechtsbarrieren, Dinge wie willkürliche Lese- und Schreibtests oder Kopfsteuern, die gezielt dafür sorgen, dass die meisten Schwarzen nicht wählen konnten.
Also reine Schikane.
Reine Schikane. Dazu kamen massive wirtschaftliche Benachteiligung und die ständige Bedrohung durch Gewalt, bis hin zur Lynchjustiz, die oft ungestraft blieb. In diesem Klima entstanden dann Organisationen wie die NAACP und eben die von King mitgegründete SCLC.
Die Southern Christian Leadership Conference.
Genau. Sie waren die Antwort auf ein System, das darauf ausgelegt war, eine ganze Bevölkerungsgruppe systematisch unten zu halten.
Und in diese Welt wurde Martin Luther King Jr. 1929 in Atlanta, Georgia, hineingeboren. Ein faszinierendes Detail aus den Quellen. Er hieß ursprünglich Michael King Jr.
Stimmt, das habe ich auch gelesen.
Sein Vater, ebenfalls ein Baptistenpastor, war so beeindruckt von einer Deutschlandreise, dass er 1934 zu Ehren des Reformators Martin Luther beide Namen änderte. Der Weg schien also vorgezeichnet. Theologiestudium, Pastor. Aber was hat sein Denken so geformt, dass er zu dieser, revolutionären Figur wurde?
Das ist eine der faszinierendsten Fragen und deine Quellen geben da wirklich tiefe Einblicke. Es war eine Synthese aus ganz verschiedenen Einflüssen. Der bekannteste ist natürlich Mahatma Gandhi.
Klar.
King las ihn intensiv und fand bei ihm die Methode, nach der er gesucht hatte. Den aktiven, gewaltfreien Widerstand. Er verstand, dass man ein unterdrückerisches System herausfordern kann, ohne dessen brutalen Methoden zu übernehmen.
Gandhi ist ja ein politisch-philosophischer Einfluss. Wie passt das mit seiner Rolle als Baptistenpastor zusammen? Woher kam der genuin religiöse Antrieb in seiner Strategie?
Das war das Fundament von allem. Der Kern seines Handelns war die christliche Ethik der Nächstenliebe, die er mit dem griechischen Begriff Agape bezeichnete. Eine bedingungslose, opferbereite Liebe selbst für den Feind. Aber, und das ist entscheidend, er war kein naiver Idealist. Er las sehr genau den Theologen Reinhold Niebuhr.
Okay, den Namen kennen jetzt wahrscheinlich die wenigsten. Warum war der so wichtig für King?
Weil Niebuhr ihm half, die Realität des kollektiven Bösen zu verstehen. Niebuhr argumentierte, dass einzelne Menschen zwar moralisch handeln können, aber Gruppen und Systeme, wie eben der Rassismus im Süden, eine eigene, bösartige Dynamik entwickeln.
Das heißt?
King erkannte dadurch, Man kann nicht einfach an das Gewissen einzelner Rassisten appellieren. Man muss die Strukturen und die Macht des Systems herausfordern. Gute Absichten allein reichen nicht gegen institutionalisiertes Unrecht.
Das ist ein sehr pragmatischer, fast schon, ja, pessimistischer Blick. Und was mich wirklich überrascht hat, er hat sich ja sogar mit Karl Marx auseinandergesetzt, was im Amerika des Kalten Krieges extrem brisant war.
Ja, und er hat das sehr differenziert getan. Du hast da eine faszinierende Stelle zu Marx markiert, in der Kling zitiert wird. Er sagte, er sei überzeugt, dass die Wahrheit weder im Marxismus noch im traditionellen Kapitalismus liege.
Sondern?
Für ihn repräsentierten beide nur eine Teilwahrheit. Der Kapitalismus, so King, übersah das Kollektive, das Gemeinschaftliche, während der Marxismus das Individuum und dessen Freiheit unterdrückte. Er strebte eine Synthese an. Das zeigt, wie sehr er ein Denker war, der ständig versucht hat, verschiedene Ideen zu einem funktionierenden Ganzen zu verbinden.
Okay, packen wir das mal aus. Wir haben jetzt die intellektuelle Grundlage. Aber wie sah das in der Praxis aus? Gewaltfreiheit klingt für viele immer noch passiv, nach Hinhalten der anderen Wange. Aber das war es ja ganz und gar nicht.
Überhaupt nicht. Es war eine hochgradig aktive und konfrontative Strategie. Deine Quellen definieren das sehr klar anhand von zwei Säulen, die untrennbar miteinander verbunden waren.
Okay.
Die erste ist die Gewaltfreiheit, Nonviolence. Das bedeutet aktiver, disziplinierter Widerstand ohne jede physische Gewalt. Das Ziel war, durch das Ertragen von Gewalt, ohne sie zu erwidern, die moralische Überlegenheit der eigenen Position für alle sichtbar zu machen.
Vor allem für die Kameras, nehme ich an.
Vor allem für die Kameras der Weltpresse, ganz genau.
Aber Gewaltverzicht allein erzeugt ja noch keinen Druck. Was war der aktive, der offensive Teil der Strategie, um das System wirklich herauszufordern?
Das war die zweite Säule. Der zivile Ungehorsam, Civil Disobedience.
Also das bewusste Brechen von Gesetzen.
Genau, das bewusste, öffentliche und provokante Brechen von Gesetzen, die als ungerecht empfunden wurden. Man setzte sich also zum Beispiel an einen Tresen, der nur für Weiße reserviert war, und blieb sitzen. Und der entscheidende Punkt dabei war, die Bereitschaft, die Konsequenzen zu tragen, sich verhaftet zu lassen, ins Gefängnis zu gehen.
Das verstehe ich. Jede Verhaftung, jedes Bild von friedlichen Demonstranten, die von der Polizei abgeführt werden, ist ja eine Anklage gegen das System.
Exakt. Man nutzt den Apparat der Unterdrückung, um ihn quasi gegen sich selbst zu kehren und seine Ungerechtigkeit bloßzustellen.
Es ging darum, eine Krise zu schaffen.
Eher eine Spannung zu erzeugen, die so unerträglich wird, dass eine Gemeinschaft, die sich bisher geweigert hat zu verhandeln, dazu gezwungen wird. King wollte das Gewissen der Nation aufrütteln.
Okay, lass uns die wichtigsten Stationen durchgehen. Es begann ja 1955 in Montgomery, Alabama.
Richtig. Der Auslöser war ja die Weigerung von Rosa Parks, ihren Sitzplatz im Bus zu räumen. Daraufhin organisierte die schwarze Gemeinschaft, koordiniert durch den damals erst 26-jährigen King, einen 381 Tage langen Busboykott.
Über ein Jahr? Das ist unglaublich.
Ja. Eine unglaubliche logistische und moralische Meisterleistung. Man organisierte alternative Fahrdienste, die Leute liefen meilenweit zur Arbeit, der wirtschaftliche Druck auf das Busunternehmen war enorm.
Und am Ende?
Hat es funktioniert. Es hat funktioniert. Der oberste Gerichtshof erklärte die Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln für verfassungswidrig. Dieser Sieg machte King über Nacht landesweit bekannt.
Aber das war ja erst der Anfang. Der nächste große Schauplatz, den deine Quellen beschreiben, war Birmingham, Alabama, 1963. King selbst nannte die Stadt eine Metropole der Rassentrennung.
Und hier wurde die Reaktion der Behörden ungleich brutaler.
Ja.
Birmingham war der Härtetest für die Gewaltfreiheit. Der Polizeichef dort, Eugene Bull Connor, war ein Hardliner-Rassist und tat King genau den Gefallen, den dieser strategisch erwartete. Er reagierte mit brutaler Gewalt.
Und die Bilder gingen um die Welt.
Die Bilder gingen um die Welt und waren schockierend. Polizisten mit Schäferhunden, die auch Demonstranten gehetzt wurden. Feuerwehrleute, die mit Wasserwerfern auf Kinder und Jugendliche zielten.
Moment, Kinder und Jugendliche waren an vorderster Front dabei.
Ja, das war eine bewusste und auch umstrittene Entscheidung. Man argumentierte, dass die Kinder weniger wirtschaftliche Repressalien zu fürchten hatten. Sie konnten ja keine Jobs verlieren. Aber die Bilder von Schülern, die von Wasserwerfen über die Straße geschleudert wurden, lösten weltweit Entsetzen aus.
Das ist wirklich unvorstellbar.
Und hier in Birmingham sehen wir genau das, was King bei Nebo gelesen hat. Das kollektive Böse in Aktion. King wusste, er musste diese Hässlichkeit vor die Kameras der Welt zerren.
Und während dieser Proteste wurde er verhaftet und schrieb einen seiner berühmtesten Texte.
Genau. Im Gefängnis verfasste er den Brief aus dem Gefängnis von Birmingham. Er war eine Antwort auf weiße Geistliche, die seine Proteste als unklug und verfrüht kritisiert hatten. Und in diesem Brief verteidigt er brillant die Notwendigkeit des direkten, konfrontativen Protests. Eine Meisterleistung.
Der Druck wurde dann einfach zu groß.
Der moralische und wirtschaftliche Druck auf Birmingham wurde so groß, dass die weiße Geschäftswelt einlenkte und die Rassenschranken in der Stadt aufhob. Ein schmerzhafter, aber entscheidender Sieg.
Und dieser Sieg ebnete den Weg für den Moment, den wirklich jeder kennt. Den Marsch auf Washington im August 1963.
Das war der Höhepunkt der Mobilisierung. Eine reine Machtdemonstration. Mehr als 250.000 Menschen, und das ist ein wichtiger Punkt in deinen Quellen, darunter etwa 60.000 Weiße, versammelten sich friedlich vor dem Lincoln Memorial.
Das Ziel war also ganz klar politisch, es ging nicht nur um eine Kundgebung.
Nein, überhaupt nicht. Das Hauptziel war, maximalen Druck auf die Regierung von Präsident Kennedy auszuüben, damit sie endlich ein umfassendes Bürgerrechtsgesetz verabschiedet.
Und dort hielt er seine I have a dream-Rede. Was in den Quellen analysiert wird, ist ja die unglaubliche rhetorische Kraft. Diese wiederkehrende Phrase I have a dream, eine Anaphore.
Ja, die Metaphern vom Scheck der Gerechtigkeit, der nicht gedeckt war. Die vielen biblischen Bezüge, die bei einem breiten Publikum Anklang fanden. Absolut.
Aber es ist eben wichtig zu verstehen, dass der Marsch ein knallhartes politisches Druckmittel war, das funktioniert hat.
Genau. Die Regierung konnte diese massive, friedliche und im Fernsehen übertragene Forderung nach Gerechtigkeit nicht länger ignorieren. Direkt danach nahm die Gesetzgebung endlich Fahrt. Das waren die Civil Rights Act von 1964, der Diskriminierung in öffentlichen Einrichtungen und bei der Jobsuche verbot. Und nach weiteren brutalen Auseinandersetzungen, insbesondere bei den Märschen von Selma nach Montgomery 1965, folgte dann der Voting Rights Act.
Das waren die monumentalen juristischen Durchbrüche.
Das waren sie.
Man könnte meinen, damit hätte er sein Ziel erreicht. Aber sein Kampf war damit noch lange nicht zu Ende. Er verlagerte seinen Fokus, schaute in den Norden der USA, nach Chicago und definierte Armut als Bürgerrechtsfrage.
Richtig. Und hier wird die Geschichte komplexer und man muss auch sagen tragischer. Er musste feststellen, dass seine im Süden erprobten Methoden im Norden nicht so einfach funktionierten.
Warum nicht?
In den Ghettos von Chicago ging es weniger um offene Segregationsgesetze als um tief verwurzelten institutionellen Rassismus, miserable Wohnverhältnisse und wirtschaftliche Hoffnungslosigkeit. Hier stieß seine Botschaft der Gewaltfreiheit auf viel mehr Skepsis.
Das muss doch auch auf unglaublich viel Widerstand in den eigenen Reihen gestoßen sein. Ich kann mir vorstellen, dass viele gesagt haben, wie sollen wir uns wehren, wenn wir nicht zurückschlagen?
Absolut. Genau das war der Punkt, an dem radikalere Stimmen lauter wurden. Deine Quellen nennen hier Malcolm X und die aufkommende Black Power Bewegung.
Die seinen Ansatz kritisiert haben.
Massiv. Sie kritisierten ihn als zu langsam und zu sehr auf die Kooperation mit dem weißen Establishment ausgerichtet. Sie propagierten schwarze Selbstbestimmung, Stolz und notfalls auch Gewalt zur Selbstverteidigung. Das war eine tiefe ideologische Spaltung.
Und während er von der einen Seite als zu gemäßigt kritisiert wurde, geriet er von der anderen Seite, vom Staat selbst, als radikaler Staatsfeind ins Visier.
Das ist einer der düstersten Aspekte, den deine Quellen beleuchten. Das FBI unter J. Edgar Hoover sah King als eine kommunistische Bedrohung und als Gefahr für die nationale Sicherheit.
Und sie haben ihn überwacht.
Massiv. Sie starteten ein Überwachungsprogramm, platzierten Abhörwanzen in seinen Hotelzimmern und Büros, zeichneten alles auf und versuchten aktiv, ihn zu diskreditieren.
Wie weit ging das?
Es ging bis zum Versuch der psychologischen Zerstörung. Sie sammelten Material über sein Privatleben, insbesondere über außereheliche Affären, und schickten ihm einen anonymen Brief zusammen mit kompromittierenden Tonaufnahmen.
Was?
Ja. Die implizite Botschaft des Briefes war, er solle Selbstmord begehen, sonst würden sie alles veröffentlichen. Das Ziel war, seine moralische Autorität zu untergraben und seine Bewegung von innen heraus zu zermürben.
Das ist erschreckend. Und als wäre das nicht genug, isolierte er sich ab 1966 noch weiter, als er sich klar gegen den Vietnamkrieg positionierte.
Das war für viele seiner bisherigen Verbündeten, auch für Präsident Johnson, der die Bürgerrechtsgesetze unterzeichnet hatte, der endgültige Bruch.
Was war seine Begründung?
King argumentierte, dass die Milliarden von Dollar für den Krieg dringend für den Kampf gegen die Armut im eigenen Land gebraucht würden. Er sah, was er die drei großen Übel nannte, Rassismus, extreme Armut und Militarismus, als untrennbar miteinander verbunden.
Damit hat er sich natürlich mächtige Feinde gemacht.
Er ist mächtige Feinde, ja. Er wurde selbst für viele Liberale zur Persona non grata.
Das bringt uns zum tragischen Ende. Im April 1968 war er in Memphis, um streikende Müllarbeiter zu unterstützen. Am 3. April hielt er seine letzte, fast prophetisch wirkende Rede.
Die I've been to the mountaintop-Rede. Ja, in dieser Rede sprach er darüber, dass er vielleicht nicht mit den anderen ins gelobte Land gelangen würde, aber er habe es gesehen. Es klang wie ein Abschied.
Und am nächsten Tag?
Am nächsten Tag, dem 4. April 1968, wurde er auf dem Balkon seines Motels von einem Scharfschützen erschossen. Er war 39 Jahre alt.
Der Täter James Earl Ray wurde gefasst. Aber die Quellen erwähnen ja auch, dass die Umstände seines Todes bis heute Anlass für Spekulationen sind.
Richtig. Ray gestand die Tat zunächst, widerrieb sein Geständnis aber kurz darauf. Und ein Zivilprozess, den die King-Familie 1999 anstrengte, kam sogar zu dem Ergebnis, es habe eine Verschwörung gegeben.
Mit Beteiligung der Regierung.
Ja, mit Beteiligung von Mitgliedern der Mafia und der US-Regierung. Dieses Urteil wurde vom US-Justizministerium im Jahr 2000 jedoch offiziell zurückgewiesen. Aber unabhängig von den Theorien, seine Ermordung löste genau das aus, was er sein Leben lang zu verhindern versucht hatte.
Gewalt.
Landesweite Krawalle und Gewalt in über 100 Städten. Eine tragische Ironie für den Apostel der Gewaltfreiheit.
Wenn wir das alles zusammenfassen, was bleibt von Martin Luther King Jr.? Was ist sein Vermächtnis, wenn wir über den Traum hinausschauen?
Sein Erbe ist monumental, aber eben auch umkämpft. Auf der einen Seite stehen die konkreten Gesetze, die das Fundament für eine gerechtere Gesellschaft legten, und natürlich die Inspiration für unzählige gewaltfreie Bewegungen weltweit.
Und auf der anderen Seite?
Auf der anderen Seite weisen Historiker, und das wird in deinen Quellen deutlich, darauf hin, dass die heutige Erinnerungskultur ihn oft entpolitisiert.
Was bedeutet das entpolitisiert?
Es bedeutet, dass er oft auf die Rolle des harmlosen, versöhnlichen Träumers reduziert wird. Man zitiert gerne die versöhnlichen Teile seiner Rede, vergisst aber seinen radikalen Kampf gegen systemischen Rassismus, seine scharfe Kritik am Kapitalismus und seinen Widerstand gegen den Militarismus.
Der radikale King passt nicht so gut zum Nationalfeiertag.
Genau, der passt weniger gut. Die Ehrungen sind natürlich zahlreich und verdient. Der Martin Luther King Day, das große Denkmal in Washington, D.C. und der Friedensnobelpreis, den er ja schon 1964 erhielt.
Wir haben also gesehen, Martin Luther King Jr. war so viel mehr als ein Träumer. Er war ein brillanter Stratege, der die Medien seiner Zeit meisterhaft zu nutzen wusste. Er war ein tiefgründiger Denker, der christliche Ethik, gewaltfreie Philosophie und eine realistische Machtanalyse zu einer schlagkräftigen Waffe schmiedete.
Und sein Vermächtnis ist vielleicht heute relevanter denn je. Seine späte Erkenntnis, dass Rassengerechtigkeit nicht ohne wirtschaftliche Gerechtigkeit und nicht ohne Frieden zu haben ist, ist eine Botschaft, die weit über die 1960er Jahre hinausweist.
Und das bringt uns zu einem letzten Gedanken für dich. Deine Quellen sagen sehr klar, wie sich Kings Fokus kurz vor seinem Tod immer stärker auf wirtschaftliche Ungerechtigkeit verlagerte. Die von ihm geplante Poor People's Campaign sollte ein Bündnis verschiedener benachteiligter Gruppen schmieden.
Genau. Schwarze, Weiße, Latinos, Ureinwohner.
Um gemeinsam für wirtschaftliche Rechte zu kämpfen. Was wäre, wenn sein Leben nicht so früh beendet worden wäre? Stell dir vor, diese charismatische und strategisch brillante Stimme hätte die 70er und 80er Jahre mitgeprägt. Wie anders könnte die Debatte über Armut, Ungleichheit und die Verteilung von Wohlstand in den USA und vielleicht weltweit heute aussehen, wenn seine Stimme in diesen Kämpfen nicht für immer verstummt wäre?